Einleitung machen für unsere Fasten- und Gebetswoche. Ich bin voller Erwartung und ich kann mich erinnern, die letzte Fasten- und Gebetswoche hatten wir im Herbst gehabt und dann haben wir das Stiftshüttengebet durchgebetet. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und wir haben die ganze Woche haben wir unter ein Motto gestellt: Zuerst Gebet. Und das ist eigentlich auch so mein Wunsch und mein Gebet für das Gebet, was wir diese Woche durchbeten werden, nämlich die Waffenrüstung Gottes. Und es wäre mir so ein Anliegen, dass wir in dieser Fasten- und Gebetswoche uns nicht so sehr darauf fokussieren, oh wow, ich darf nichts essen oder so, es gibt ja noch verschiedene Fastenarten, sondern dass es einen Mentalitätswechsel in uns, in mir gibt, in uns gibt, wie wäre es, wenn wir diese Woche nutzen und ein anderes Motto in unserem Leben etablieren, nämlich Gebet ist nicht meine letzte Option. So sind wir ja oft, ne? Weil wenn wir Probleme haben, wir sind ja Deutsche, ne? Ich bin auch Deutscher, ne? Obwohl ich ja von meinen Genen nur Vierteldeutsch bin, aber ich denke doch sehr deutsch und natürlich, wenn ich Probleme habe, dann werde ich erstmal alle meine Möglichkeiten durchspielen, ne? Mein Intellekt, meine Kontakte und all dieses und dann, wenn da nichts mehr klappt, ne? Dann fange ich an zu beten, ne? Und wenn meine ganzen Gebete nicht erhört werden, dann faste ich vielleicht auch mal so. So Gebet und Fasten als letzte Option. Aber ihr Lieben, wir wollen ja darüber nachdenken, warum fasten und beten wir? Und die beste Antwort ist ja immer, was sagt die Bibel dazu? Und wenn du neu bist in unserer Gemeinde, dann sagst du auch Fasten und Gebet, wow, das ist aber antik, das habe ich auch noch nie gehört in meiner Kirche. Das hat irgendwas mit Hinduismus oder Buddhismus oder wenn dann schon mit dem Alten Testament zu tun. Aber tatsächlich, Fasten und Gebet ist etwas, was wir auch im Neuen Testament haben, was Jesus gelehrt hat und was auch die erste Gemeinde praktiziert hat. In Matthäus 6, Vers 16, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und wir sind ja seine Jünger, Amen, preis dem Herrn, da sagt er nicht, falls ihr fastet, ne? Also wenn ihr keine andere Möglichkeit mehr habt, wenn alle eure Selbstheilungs-, Selbsterlösungsversuche scheitern, dann als letzte Option könnt ihr noch beten und fasten, ne? Weil sonst nichts hilft, sondern er sagt nicht, falls ihr fastet, er sagt, wenn ihr fastet. Jesus war Pharisäer, Jesus war Jude, die ersten Gemeindemitglieder waren alle Juden, Fasten und Gebet war etwas ganz Normales im Judentum und das ist auch etwas Normales für die Gemeinde. Und wie wäre es, wenn wir in dieser Gebets- und Fastenwoche ein neues Mindset etablieren, wo wir sagen, Gebet zuerst. Ne? Wenn ich morgens aufstehe, Gebet zuerst. Das muss ja auch nicht 3 Stunden sein. Da kann ja einfach ein kurzes Gebet sein. Herr, nimm diesen Tag in deine Hand. Bevor ich schlafen gehe, Gebet zuerst. Herr, ich befehle den ganzen Tag, den ganzen Frust, den ganzen Ärger. Ich befehle es in deine Hand. Gebet zuerst, bevor ich zur Schule gehe, bevor ich zur Uni gehe, bevor ich zur Arbeit gehe. Letztes Mal hatten wir ein Zeugnis von jemandem, der gesagt hat, Marius, hat mich so gestärkt. Normalerweise bin ich zu meiner Arbeit gegangen und schon wieder arbeiten, nicht wahr? Aber dann saß ich am Steuer, bevor ich in meinen Arbeitsplatz gegangen bin und habe kurz gebetet und ich war ein veränderter Mensch und die ganze Atmosphäre, mein ganzer Arbeitsplatz war verändert. Gebet verändert, Amen. Und deswegen Gebet zuerst, bevor wir die SMS schreiben, ne, an den wir nicht leiden können, ne, voller Wut, ne, bevor ich sie abschicke, nochmal kurz beten, ne, und doch, delete, ne, ich schicke doch nicht die SMS. Gebet zuerst. Fasten, warum fasten wir? Nummer 1, weil es biblisch ist, weil Jesus es gelehrt hat. Nummer 2, Fasten für persönliche Orientierung. Wir alle, wir sind noch am Anfang des neuen Jahres, wir alle haben wichtige Entscheidungen zu treffen, finanzieller Art, beruflicher Art, beziehungsmäßiger Art und wir brauchen Führung, wir brauchen Leitung. Viele, viele Menschen, die auch in diese Kirche kommen, fragen immer, Herr, zeig mir deinen Weg. Fasten und Gebet ist eine Möglichkeit, alle anderen Fenster zu schließen, wo tausende von Informationen kommen, tausende von Ratschlägen kommen. Und nur ein Fenster offen zu halten, zu sagen, Herr, leite mich deinen Weg. In der neuen Gemeinde, in der neutestamentlichen Gemeinde, Apostelgeschichte 13, lesen wir, dass die Gemeinde regelmäßige Gebets- und Fastenzeiten hatte, wo der Heilige Geist sprach, sondert mir nun Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und ich heute Morgen, wenn ich so in eure Gesichter schaue, ihr sind so kostbare Menschen. Menschen, wo der Herr seine Hand auf euer Leben gelegt hat und Berufungen freigesetzt werden in einer Zeit, wo wir uns Gott weihen und ihn suchen im Fasten und Gebet. Warum sollen wir fasten? Fasten hängt ganz stark zusammen mit Vollmacht, mit Kraft. Jesus Christus, er ist gleichzeitig Gott und Mensch. Und doch war er ganz Mensch, als er hier auf der Erde war. Er tat sein allererstes Wunder, weiß nicht, wer weiß, wann er sein allererstes Wunder getan hatte. Das war ein nicht pfingstliches Wunder. Wenn wir Pfingstler auf eine Party gehen, da verwandeln wir Wein in Wasser. Jesus hat tatsächlich das Gegenteil gemacht. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Und er hat dieses erste Wunder hat er getan nach seiner Taufe, nicht vor seiner Taufe. Jesus, er brauchte die Taufe im Wasser, er brauchte die Taufe in den Heiligen Geist und der Heilige Geist führte ihn in seine Prüfung. Wow, denkst du, ich dachte immer, Christsein ist immer nur happy, happy, clappy, keine Probleme. Nein, der Heilige Geist führt uns in Versuchungen, er führt uns in Prüfungen. Und es heißt, Jesus ging voll des Heiligen Geistes in die Wüste und nachdem er seine Prüfung bestanden hat, kam er in der Kraft des Heiligen Geistes heraus und er hat dort gefastet. Also Fasten ist auch eine Zeit, wo wir stärker werden, spirituelle Kraft aufbauen können. Fasten ist auch ein Mittel, um zu beten für die Kirche, für Erweckung in unserem Land. Wir leben in einer tragischen Zeit. Ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, wie die Kirche im Kleinen ist. Hunderttausende treten aus der Kirche aus. Vor einem, zwei Monaten war es in der Tagesschau, dass Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, weil sie Probleme haben. Sie gehen zum Psychologen, sie gehen irgendwo anders hin, sie gehen nicht mehr zur Kirche. Das hat mich total erschüttert. Das war so eine News am Rand. Ich habe gedacht, Herr, wie wäre es, wenn du Erweckung schenkst für die Kirche? Wenn Leute, wenn Politiker nicht zu ihren Wahrsagern gehen, um Rat zu holen, welche politischen Entscheidungen soll ich treffen, sondern wenn sie wieder zu den Gläubigen gehen. Was wäre das? Und Daniel, er lebt in einer Zeit, wo das Land Israel zerstört war, wo die Jerusalem in Trümmern lag, der Tempel war zerstört, ein Sinnbild für die Kirche. Und er betet und fastet 21 Tage, das sogenannte Danielsfasten. Und jetzt der fünfte Punkt, wie geht das eigentlich praktisch? Fasten, was bedeutet das eigentlich? Und wir haben drei verschiedene Arten von Fasten. Und jetzt alle, die vielleicht neu sind, die noch nie gefastet haben, dann vielleicht hast du die Bibel richtig angefangen, und zwar nicht vom Alten Testament, sondern vom Neuen Testament, und denkst, wow, Jesus hat 40 Tage gefastet, nein, danke, nicht wahr? Aber ich mache dir einen guten Vorschlag. Fang nicht an mit 40 Tagen Fasten, sondern fang an mit einer Mahlzeit. Einmal den Teller zur Seite schieben und zu sagen, Herr, ich fange klein an und dann steigere ich mich vielleicht auf zwei Mahlzeiten, vielleicht sogar einen ganzen Tag und dann kann man weiter aufbauen. Und das ist das sogenannte Jesus-Fasten. Das heißt, verzichten auf eine Mahlzeit, aber viel trinken. Und dann schaust du Netflix, nicht wahr? Nein, nein, das ist ja nicht der Sinn des Fastens, sondern der Sinn ist dann diese Zeit, diese Qualitätszeit, die normalerweise, wer gerne isst, weiß, wovon ich spreche, wenn diese Zeit, Gott zu weinen und zu sagen, Herr, ich suche dich, in dieser Zeit, wo ich eigentlich Mittag gegessen oder Frühstück gegessen hätte und ich suche dein Wort, ich suche deinen Willen, das ist der Sinn, das ist das Ziel von Fasten. Gibt es Jesus-Fasten, verzichten auf Essen, aber trinken. Und dann gibt es das Daniels-Fasten, und zwar ist das Verzichten auf leckere Speise. Das heißt, kein Fleisch, keine Süßigkeiten, kein Alkohol, nicht wahr? Das ist das Daniels-Fasten. Das eine nennen wir Vollfasten, Jesus-Fasten ist Vollfasten, das andere nennen wir Teilfasten. Und dann habe ich von einem sehr, sehr guten Pastor und Freund, Chris Hodges in Amerika, das sogenannte Soul Fasting, so Fasten für die Seele, für deine Seele, dass wir eine Zeit lang nehmen in dieser Woche, wo wir kein Netflix, kein Social Media, keine Dinge, die uns immer wieder beeinflussen, sondern dass wir Zeit nehmen und sagen, wir nähren unsere Seele durch das Wort Gottes. Wer dazu noch Fragen hat, kann gleich noch zu den Ordnern gehen. Wir haben den sogenannten Fastenbrief von Uwe Maurischat. Und wenn du krank bist oder du musst Medikamente nehmen, dass du vorher mit deinem Arzt nochmal darüber sprichst, damit das Fasten für dich ein wunderschönes und ein spirituell lebendiges Erlebnis wird und keine Bauchlandung im wahrsten Sinne des Wortes. Schön. Wir wollen in dieser Woche, wollen wir an jedem Abend das Gebet der Waffenrüstung Gottes durchbeten. Und ihr habt hier auf euren Predigtnotizen, habt ihr hier dieses kleine Männchen aus dem Kinderdienst mit den sechs verschiedenen Teilen der Waffenrüstung Gottes. Und dazu möchte ich gern die Bibelstelle lesen, die ist übrigens nicht auf euren Predigtnotizen, könnt ihr euch dann nochmal schriftlich notieren. Wir finden die Waffenrüstung Gottes im Epheserbrief, also im Neuen Testament, Kapitel 6, Vers 10. Paulus spricht zu der Gemeinde in Ephesus. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wer ist unsere Wahrheit? Jesus, ganz genau. Jesus ist unsere Wahrheit. Dann bekleidet mit dem Brustpanzer, das ist der Schutz für dein Herz, der Gerechtigkeit. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Jesus, ganz genau. Schon wieder Jesus. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wer ist unser Evangelium? Wer ist unsere Botschaft der Errettung? Jesus, ganz genau. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wer ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Jesus, Amen. Ihr wisst es schon, nehmt auch den Helm des Heils. Wer ist unser Heil? Jesus. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wer ist das Wort Gottes? Jesus, Amen. Das heißt, das ist das Motto dieser Fast- und Gebetswoche, dieses Gebets. Jesus ist deine Rüstung. Und das werden wir dann jeden Abend vertiefen. Deswegen werde ich mich darauf nicht so sehr fokussieren, sondern ich fokussiere mich so ein bisschen auf die Einleitung dieses Textes. Nun steht hier in Vers 12, Paulus sagt zu der Gemeinde, das ist unser Kampf. Sag mal, unser Kampf. Das war ganz leise, nicht wahr? Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist dein Kampf. Es ist dein Kampf. Ja, das kommt jetzt sehr leise und das ist auch ganz normal, weil bei euch ist jetzt natürlich so ein kleiner Widerspruch. Ne? Mario, du hast am Silvester hast du noch gepredigt, alles geschehe in Liebe. Ne? Und jetzt willst du uns Kampf verkaufen. Das ist ja irgendwie eine Mogelpackung. Ne? Das ist auch ein Widerspruch in sich selbst. Ne? Auf der einen Seite alles noch Liebe und unser Gang ist nur noch wie auf Rosen und wir sind dann mit allen befreundet und alle lieben, selbst unsere Feinde lieben wir. Und wieso sagst du jetzt, nach Silvester ist noch gar nicht so lange vorbei, jetzt haben wir einen Kampf. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und vielleicht sagst du, Pastor, du bist sehr negativ. Wieso bist du heute so negativ? Und ich möchte dir sagen, nein, ich bin nicht negativ, ich bin sehr, sehr positiv, denn wir stehen in einem Kampf. Übrigens sagt das Wort Gottes, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das wusstest du schon, dein Nachbar, der samstags nicht die Straße fegt, ne, und der auch immer deine Einfahrt zuparkt, ne, das ist nicht der Kampf, mit dem du kämpfen sollst, nicht wahr? Oder der dich verletzt hat oder letztens die Verkäuferin, die so unfreundlich zu dir war, das ist nicht dein Das ist nicht der Kampf, den wir kämpfen sollen. Und wir kämpfen auch nicht gegen irgendwelche politischen Gegner. Und wir sind auch nicht dazu berufen, dauernd über unsere Regierung zu schimpfen, sondern wir kämpfen gegen andere Mächte. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte, gegen spirituelle Mächte. Und deswegen sind unsere Waffen auch nicht fleischlich, sondern unsere Waffen sind geistlich. Und darum geht es auch in dieser kommenden Woche. Das heißt also, was Paulus hier sagt, ist, wir haben einen Kampf zu kämpfen. Er will uns vorbereiten für den bösen Tag. Wow, das habe ich auch nicht unterschrieben, als ich Mitglied wurde in dieser Gemeinde oder mich habe taufen lassen. Ich habe immer gedacht, Mario, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, dann werde ich keine Probleme mehr haben. Ne? Dann wird alles Friede, Freude, Eierkuchen haben. Wieso spricht Paulus jetzt hier vor dem bösen Tag? Und das ist, was Paulus uns sagen will. Wir sollen uns vorbereiten. Vorbereiten, denn wir stehen in einem Kampf und der Teufel ist real. Viele, viele Christen sind sehr beeindruckt von dieser Hierarchie, von dieser Struktur dieser ganzen geistlichen Mächte, nicht wahr? Und da gibt es ja alle möglichen Bücher auch über die Struktur in der teuflischen Welt. Weißt du, ich bin nicht beeindruckt von der Struktur des Teufels, ich bin beeindruckt von Jesus. Amen. Das ist nämlich die Hauptsache in diesem Text. Und ich glaube, hier sind zwei Dinge, die wichtig sind. Wenn Paulus sagt, es ist unser Kampf, dann will er sagen, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir sind in einer Auseinandersetzung mit den geistlichen Mächten. Aber dieser Kampf ist nicht zu gewinnen durch meine Kraft, sondern durch die Waffen, die Gott mir schenkt. Ich kann nicht gegen den Teufel gewinnen. Der Teufel ist schon Jahrtausende auf dieser Welt. Er weiß, wie er Männer Gottes, Frauen Gottes austrickst. Und das sehen wir ja auch in der gegenwärtigen Zeit, wie viele Pastoren, wie viele geistliche Leiter fallen. Ich kann den Teufel nicht austricksen. Das ist wichtig zu wissen. Aber ich darf wissen, Jesus ist meine Waffenrüstung und er gibt mir die Kraft, den Feind zu überwinden. Amen. Preist dem Herrn. Das heißt also, wenn wir so denken an den Zweiten Weltkrieg, dann war Deutschland hochgerüstet mit einer neuen Waffe, die hieß Panzer. Und die Polen ist ein sehr, sehr mutiges Volk. Und sie sind diesen Panzern entgegengeritten mit ihrer Kavallerie. Sie sind total zerstört worden. Das heißt also, einfach zu sagen, ja, das ist mein Kampf, ich werde dem Teufel schon zeigen, was eine Hake ist, das wirst du nicht können. Und auch nicht, indem du ihn anschreist oder indem du verächtlich redest über den Teufel. Nein, du solltest diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auf der anderen Seite gibt es einen anderen Mann, sein Name war Montgomery. Er war der Feldherr, den Churchill eingesetzt hat im sogenannten Wüstenkrieg. Und Rommel war ja der deutsche Opponent, der dann die ganze Afrikaküste überrollt hat, alle Stellungen der Engländer. Und alle hatten Angst vor Rommel. Dabei war er gar nicht so stark. Er hat dann irgendwelche anderen Fahrzeuge genommen, hat eine riesige Staubwolken produziert, um die Spione der Engländer zu beeindrucken. Und die ganze Strategie war immer nur Rückzug, Rückzug, die bösen Deutschen kommen. Rommel kommt, das war wie so ein absoluter Inbegriff der Angst. Nun, Montgomery ist dieser Angst nicht zurückgewichen. Sondern es gab dann diese großartige Schlacht in El Alamein, wo die Deutschen, wenn sie diese Stellung durchbrochen hätten, sie wären geradewegs durch nach Ägypten, bis nach Palästina, bis nach Israel und alle Pläne für die KZs, für die Juden in Israel, waren alles schon vorbereitet. Eichmann war ja schon in Jerusalem. Es war eine historische, es war aber auch eine geistliche Schlacht. Und Montgomery hat genau das gemacht, was Paulus hier sagt. Er hat sich vorbereitet. Er hat Alamein hat er vorbereitet mit Schützengräben, mit Minen und so weiter. Und eine Waffe hatte er, und davon wusste Rommel nichts, er hatte Enigma. Das war in irgendeinem Wohnzimmer in England, hatten sie den Code der Nazis geknackt. Und sie wussten ganz genau, wo die Deutschen angreifen wurden. Und genau dort hat Montgomery ihn erwartet. Und das ist die Botschaft, die hier steht. Ihr Lieben, wir aus unserer eigenen Kraft können dem Teufel nicht widerstehen. Aber Gott gibt dir Waffen, mit denen du dem Teufel widerstehen kannst. Und diese Waffe heißt Jesus. Amen. Und wenn du diese ganzen Waffen mal durchgehst, da ist dann der Gürtel der Wahrheit, da ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was schützt der Brustpanzer? Dein Herz. Ne? Die Sandalen der guten Nachricht, der Schild des Glaubens. Was glaubst du über dein Leben? Der Helm des Heils. Hier geht es um Gedanken, ihr Lieben. Dieser geistliche Kampf ist nicht fleischlicher Natur. Wir sind nicht Christen, die Abtreibungsärzte bedrohen oder sogar beschießen oder verkloppen. Das ist nicht unser Kampf. Wir sind auch nicht irgendwie Terroristen, indem wir andere Menschen töten, um den christlichen Glauben nach vorne zu bringen. Das ist alles vom Teufel. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf, ein spiritueller Kampf. Und dieser Kampf ist in unseren Gedanken. Das heißt also, der Satan, und das ist so ähnlich wie bei Rommel, Rommel hat eine Menge Staub entwickelt, um zu verdecken, dass er keine Panzer hatte oder nicht genug. So ist der Teufel auch. Der Teufel hat nur eine Chance. Er kann nicht zu dir nach Hause kommen und dich einfach verschlingen. So viel Macht hat der Teufel nicht. Der Teufel, und dann heißt es hier, er hat listige Anschläge. Das Einzige, was seine Chance ist, dass er dich belügt und du seine Lügen kaufst. Das ist die einzige Chance, die er hat. Sonst hat er keine Chance. Er kann dich nicht einfach verschlingen. Du musst unterschreiben, du musst seine Lügen unterschreiben. Und weißt du, was mein Traum ist, was meine Aufgabe ist als Pastor, und daran arbeite ich so hart? Meine Aufgabe ist, dass der Heilige Geist so stark ist in unseren Gottesdiensten, auch in dieser Fast- und Gebetswoche, dass du Freiheit erfährst von allen Lebenslügen, die dich zum Knecht machen wollen. Alle Dinge, ich hab's durch. Ich bin krank geworden, ich war leukämiekrank. Was meinst du, was ich für Briefe bekommen habe? Ich habe sie immer noch aufgehoben. Leute haben mich verflucht, haben gesagt, weil du ein Sünder bist, weil Gott dich vergessen hat, weil Gott dich verflucht hat, deswegen wirst du sterben an deiner Krankheit. Das sind Dinge, das sind feurige Pfeile, die Menschen, gerade Menschen, die in Unglück geraten, denk an Hiob. Ich sage mal, das ist der Hiob-Effekt. Wenn du krank wirst, dann wirst du einsam, dann wirst du Dinge bekommen, Leute werden Negatives gegen dich sagen. Das sind Verletzungen, die tief in uns stecken. Oder du bist vielleicht vergewaltigt worden. Und dein Vergewaltiger hat noch zu dir gesagt, naja, war ja nicht meine Schuld, man hätte sich anders kleiden sollen, nur weil du so schön bist, deswegen habe ich dich vergewaltigt. So tiefe Lügen, wo wir auch in der Seelsorge immer wieder damit zu tun haben. Oder du kannst nicht erfolgreich sein. Deine Familie war nie erfolgreich, deswegen strebe nicht nach Erfolg. Oder letzte Woche hatten wir ein großartiges Seminar mit Tanja, mit Dr. Tanja Küppers. Wenn du Single bist und du hast das Seminar verpasst, hör es dir nochmal an auf unseren sozialen Medien, und zwar Balance, Berufung und Dienst als glücklicher Single. Wow, da wurden so viele Lügen geknackt, auch in diesem Seminar. Wenn du Single bist, dann bist du einsam, dann bist du allein. Nein, nein, wir hatten ja vormittags noch eine Predigt von Yasu. Wir sind nicht allein, der Heilige Geist ist dein Helfer. Ne? Das war eine göttliche Dramaturgie am Vormittag, diese fantastische Predigt am Nachmittag. Oder dann, du bist geschieden, vielleicht hat dich dein Partner verlassen. Durch Ehebruch. Und dann bist du geschieden. Und dann hast du manchmal auch, gerade bei den Christen, einen Stempel. Nein, du bist nicht minderwertig, weil Menschen dich verlassen haben. Oder du hast gesündigt. Ja, wir alle machen Fehler. Aber die Bibel sagt, du bist kein Sünder, denn du bist gerecht gemacht durch das Blut Christi. Amen. Wir haben alle unsere Fehler. Wir haben alle unsere falsche Entscheidung getroffen, aber das hat nichts zu tun, dass du in deiner Identität zu einem Sünder wirst, sondern in Christus sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Das ist unser Brustpanzer. Amen. So, das heißt, deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Amen. Ich kann mich erinnern, als ich junger Mann war und ich komme ja, mein Vater hat meine Mutter nie geheiratet und ich habe ihn nie kennengelernt. Und ich bin aufgewachsen mit dieser Lüge, die der Satan in meinen Gedanken eingepflanzt hat. Du wirst nie eine gute Ehe führen, deswegen heirate erst gar nicht. Ich wollte nicht heiraten, ganz felsenfest. Ich wollte keine Kinder zeugen, um sie nicht dann in dieses Drama zu schicken, in dem ich aufgewachsen bin, als Einzelkind, als Scheidungskind, nicht wahr? Und als ich Christ geworden bin, das ist das Erste, was der Heilige Geist in mir geknackt hat. Du wirst eine wunderbare Ehe haben. Ich bin jetzt 38 Jahre verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder. Und wow, mein Sohn ist jetzt sogar Kriminalpolizist, weiß der Mann. Renoviert gerade sein frisch gekauftes Haus, hat letztes Jahr geheiratet. Amen. Gott zerbricht jeden Fluch über deinem Leben. Amen. Weißt du, Herr, das ist mein Ziel, das ist mein Traum, auch für diese Fast- und Gebetswoche. Unser Kampf ist nicht fleischlicher Natur, sondern in diesem Kampf hat Jesus für dich gesiegt und jede Lüge in deinem Leben wird zerbrochen werden durch die Wahrheit des Heiligen Geistes. Amen. Preist dem Herrn. Oh, Halleluja. Ich merke meine Predigt. Gut, wir müssen aber so langsam in die Zielgerade kommen. Und ich habe nochmal 3x3 Punkte für den geistlichen Kampf. Das erste, drei Wahrheiten, die wichtig sind für deinen geistlichen Kampf, um erfolgreich zu sein. Denn wir alle haben Kämpfe. Das erste ist, der Teufel ist real. Ich meine, das ist so die Reaktion von vielen Christen. Und ich denke, da sind wir natürlich als Freikirche auch. Viele Christen sagen, es gibt doch keinen Teufel. Das ist alles eine Erfindung, das ist alles ein Märchen, das ist eine Erfindung der Kirche, um die Leute klein zu halten, um damit sie ihren Petersdom bauen können. Gut, da ist auch ein Quäntchen Wahrheit dabei. Aber nur, indem du sagst, ene mene miste, es gibt kein Problem, ist das Problem nicht weg. Ja, indem wir sagen, es gibt keinen Teufel, ist der Teufel nicht weg. Sondern wir müssen erkennen, der Teufel ist eine Realität, aber er ist nicht so, wie die Menschen sagen oder wie du dir das vorstellst. Er ist nicht der Ziegenbockkopf mit den zwei Hörnern und mit dem Pferdefuß. Nein, nein. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 14, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Ich habe eine Studie gemacht über unsere Kirche, wir sind ja Pfingst, BFP, ne? Bund fröhlicher Pastoren, nicht wahr? Ich habe eine Studie gemacht, wer von unseren Großvätern, weil wir sind ja Pfingstler, ne? Wir sind ja die einzige Kirche, die zum Himmel kommt, nicht wahr? Und da habe ich mal eine Studie gemacht, haben denn die Pastoren, unsere Großväter, als Adolf Hitler auftrat, waren sie da resilienter als andere Pastoren in anderen Kirchen? Und weißt du, was meine ernüchternde Ergebnis war, wir waren genauso nicht erfolgreich, genauso verführt wie alle anderen Kirchen auch. Das heißt also, wenn der Antichrist jetzt kommen würde, du und ich, wir würden es nicht erkennen, wenn wir hier bleiben, in unserem Verstand. Das heißt also, wir können nur wieder zurück zu den Seligpreisungen. Selig sind die, bedürftig sind für Gott. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Wir können den Antichrist nur erkennen, durch den Heiligen Geist. Und weißt du, das ist ja unser großes Problem als Pastoren. Wir haben ja den großen Konkurrenten, der heißt YouTube. Ne, Pastor, hast du den Prediger schon auf YouTube gehört? Meine Güte, also wenn ich das alles, ne, oder letztens sagen wir auch, Pastor, ich habe im YouTube einen Prediger gehört, kannst du mal prüfen? Ja, Leute, ich habe keine Zeit dafür, ich habe was anderes zu tun. Die Bibel sagt, nicht dein Pastor sagt dir, was die Wahrheit ist. Die Bibel sagt, der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit führen. Amen. Weißt du, Herr, deswegen träume ich von einer mündigen Gemeinde, wo wir selber erkennen, was die Wahrheit ist und was die Lüge ist. Amen. Und die Bibel gibt dir drei Kriterien, wie du deine YouTube-Pastoren prüfen kannst. Nummer 1. Predigen sie das Wort Gottes. Das Wort was? Ne? Viele Christen kennen die Bibel nicht mehr. Ich möchte dich ermutigen, studier das, lies das, lern das auswendig, David sagt, ich bin klüger als alle meine Lehrer, weil ich dein Wort in meinem Herzen habe. Amen. Wir müssen wieder die Bibel kennen. Dieses Buch kann dir das Leben retten. Amen. Nummer zwei. Weil in der Bibel stehen auch manche merkwürdige Geschichten drin. Ne? Elisa hatte 42 Kinder verflucht und so weiter, wurden vom Bären gefressen. Naja, oh, Vorsicht. Zweites Kriterium. Was hätte Jesus getan? Hätte Jesus auch 42 Kinder verflucht? Hätte Jesus auch irgendjemanden mit Krankheit geschlagen, der ihm nicht seiner Meinung war? Nein, wir folgen Jesus. Ich folge nicht Elisa, ich folge auch nicht Paulus. Ich folge Jesus Christus, Amen, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Amen. Nummer 3, 1. Korinther 14, Vers 3, jeder, der für Gott redet, redet zur Erbauung, zur Tröstung und zur Stärkung. Ne? In einem Gottesdienst kann man eine Schwester nach vorne weinte. Pastor, ich habe eine Prophetie bekommen, nächstes Jahr werde ich sterben. Ich sage, oh wow, okay, machen wir mal einen Prophetentest. 1. Korinther 14, Vers 3. Hat es dich erbaut? Nein. Hat es dich gestärkt, ermutigt? Nein. Hat es dich auferbaut? Nein. Dann weg damit in die Prophetentonne. Weg damit. Nicht wahr? Wir müssen mündig werden, den Antichristen zu identifizieren. Das heißt, der Teufel ist real, aber ihr Lieben, der Teufel ist besiegt. Amen. Preist dem Herrn. Offenbarung 12, Vers 7 bis 9. Da war ein Kampf in den Himmeln und der Engel Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte gegen seine Engel. Und dann kommt, das ist mein Lieblingsvers, und sie bekamen nicht die Übermacht und der Teufel wurde aus dem Himmel geworfen. Ich sage dir, der Teufel ist besiegt. Amen. Preist dem Herrn. Aber, wie gesagt, Nummer 2, der Teufel hat ein Ziel, Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten, umzubringen. Du wirst den Teufel nicht besiegen, indem du ihn beschimpfst, indem du laut gegen ihn schreist. Du kannst ihn nicht durch deine eigene Kraft besiegen, sondern wie? Nummer 3, 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder und ihr habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der in der Welt. Amen. Jesus wohnt in uns und er ist der, der den Teufel überwunden hat. Amen. 3 Waffen, um in dem geistlichen Kampf zu bestehen. Das erste ist der Name Jesus. Amen. Heißt im Herrn Lukas 10, Vers 17, da heißt es, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Amen. Und das ist der Name Jesus, ist über alle anderen Namen. Wir haben Autorität im Namen Jesus. Und da gibt es keinen Krieg auf Augenhöhe. Ich weiß, manche gibt es hier noch, die sind so in meinem Alter, sind Star Wars Fans, ne? Da gibt es nicht diesen Krieg zwischen Satan und seinen Engeln und Gott mit seinen, und dann geht es immer hin und her und rauf und runter. Ne? Und da gibt es dieses Bild von Jesus und dem Teufel, wo sie da so Armdrücken macht, gibt es auch so. Und dann, oh, Jesus ist so ganz angestrengt. Nein, da heißt es hier, Jesus sagte, ich sah den Satan aus dem Himmel herabstürzen wie ein Blitz. Paff. Der Jesus ist der Sieger. Amen. In dem Namen Jesus ist unser Sieg. Und zweite Waffe, das Blut des Lammes. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Jesu Blut macht uns frei von aller Schuld. Amen. Ich weiß noch, mit Schwester Schala, da sagte sie, Mario, ich möchte gern, dass du mal mit jemandem Kaffee trinkst. Das Haus ist verhext. Ich sage, okay, ich bin so deutscher Pastor, bin nicht angolanischer Pastor, so wie Antonio, nicht wahr? Und Antonio ist kein Pastor, aber Antonio kommt aus Angola, ne? Und da gibt es schon mehr in dieser Hinsicht. Und dann müssen wir da hin und dann sagt sie, ja, Pastor, in meinem Haus bewegen sich die Spiegel. Ne? Und dann sage ich, naja. Und dann schaut er zu mir, doch Mario, ich habe es sogar selber gesehen, nicht wahr? Na gut, und dann habe ich dann einfach gebetet und dann gab mir der Heilige Geist die Eingebung, frag sie, ob sie immer noch aus dem Kaffeesatz liest. Ne? Das ist etwas ganz Normales für die Leute, die dort aus diesem Glauben kommen. Und dann sagt sie, natürlich, ja klar, habe ich erstmal erklärt, ja, das ist nicht so gut, ne? Zauberei aus dem Kaffeesatz lesen, aber das Blut Jesu reinigt dich von aller Schuld. Dann hat sie Buße getan, wir haben Wohnung gesegnet und am nächsten Sonntag kam sie in die Gemeinde und dann sage ich, na, wie geht's den Spiegeln? Und dann sagt sie, bei mir bewegt sich kein Spiegel mehr, bei mir bewegt sich nur noch Jesus. Amen, weißt du mehr. Gott, das Blut Jesu macht frei. Und unsere dritte Waffe ist das Wort Gottes. Jesus, er besiegte den Teufel durch das Wort. Und interessanterweise, wenn du diese Versuchung nochmal durchliest, selbst der Teufel kennt das Wort Gottes, aber wir widerstehen ihm durch das Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Wort studieren. Und mein letzter Punkt, drei Dinge, die du jeden Tag tun kannst. Nummer eins, unterordne dich der Herrschaft Gottes. Nicht wir können den Teufel besiegen, sondern indem wir uns Gott unterordnen. Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Viele Christen lieben die zweite Hälfte des Verses, aber ich liebe den ganzen Vers. Wir können dem Teufel nicht widerstehen, wenn wir uns nicht Gott unterordnen. Das ist so wichtig, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir es festmachen, dass wir uns taufen lassen, dass wir öffentlich bekennen, ich bin ein Nachfolger Jesu. Ich bin Teil einer Kleingruppe, ich bin Teil einer Gemeinde. Ich möchte gerne, dass andere Menschen auch in mein Leben hineinreden. Ich möchte in Unterordnung leben, denn Unterordnung ist die Quelle zur Autorität. Nummer zwei, schließe offene Türen. In Epheser 4, Vers 26 heißt es, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht unter eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Und ich weiß, wie schwer das ist zu vergeben. Und ich weiß, es gibt auch Menschen, denen kann man nicht vergeben. Das ist so. Wenn man so tief verletzt worden ist, so tief in seinem Innersten zerstört worden ist. Aber Jesus lädt uns ein. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Jesus hilft uns, loszulassen. So, wir schließen alle Türen. Gerade jetzt im Winter, wenn du das Fenster offen hast, dann wird es kalt. Wenn du in der Nähe des Waldes wohnst, wenn du das Fenster offen hast, da kommen die Insekten, da kommen die Moskitos, nicht wahr? Das heißt, halten wir unsere Türen geschlossen, leben wir ein heiliges Leben. Und der letzte Punkt, widerstehe dem Feind im Glauben. 1. Petrus 5, Verse 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich eurer Bruderschaft an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das heißt, wir stehen im Glauben gegen die Macht des Bösen. Ich war, als ich damals meinen Brief bekommen habe, dass ich Leukämie hatte, und da stand dann drin, Pastor, du wirst es nicht überleben, du wirst sterben. Das war einfach so, dass ich förmlich das Wort Gottes in mir hören konnte, aus Philipper 1, Vers 21, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Und dann heißt es in Vers 25, und ich weiß, dass ich bei euch bleiben werde. Und ich wusste, dass ich wusste, und es war nur durch das Wort Gottes, ich werde nicht sterben, sondern ich werde die Werke des Herrn, die Wunder,